Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Millionen sind mit Winnetou und Old Shatterhand aufgewachsen, Enis Maci und Maslum Nergis nicht. So steht es im Klappentext eines Buches, das schlicht Karl May heißt und gleich mal andeutet, dass wir hier etwas anderes lesen als die x-te Analyse des wohl deutschesten Autors aller Zeiten. Und eigentlich sollten wir uns alles auch bildlich vorstellen, denn es ist ein Theaterstück, das beide Autoren schon auf die Bühne gebracht haben. Und jetzt sind sie bei uns. Hallo, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Maci.
Hallo.
Und am Telefon in Wien ist Maslum Nergis. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Vor gut einem halben Jahr hatte Ihr Stück Premiere an der Berliner Volksbühne. Es war ein großer Erfolg. Damals waren Sie beide schon zu Gast und klar bei uns, hier bei uns im Programm, im Kompressor, unserem Kulturmagazin. Dem Buch sieht man jetzt das Theaterstück gar nicht an. Haben Sie, Frau Maci, das jetzt ganz neu gemacht, arrangiert oder war dieser Text überhaupt erst die Grundlage für die ganze Dramaturgie?
Also im Essay sind Spuren des Theaterstücks auf jeden Fall vorhanden. Manche ein bisschen offensichtlicher in Form von Dialogen, andere vielleicht eher als Ahnung. Es hat eigentlich so angefangen, dass wir ein Stück machen wollten, auch mit dem Hintergedanken, dass Karl May, der ja der erfolgreichste deutsche Schriftsteller aller Zeiten ist, immer auch einer ist, der irgendwie kollektiv verstanden wird oder zu verstehen ist, einer, der für Millionen geschrieben hat, den Millionen gelesen haben, der zu dem es Remakes gab, Filmproduktionen, Satiren und so weiter. Und wir hatten das Gefühl, es wäre am besten, sich ihm also auch zu vielen zu nähern. Und was dann aber auf der Bühne vielleicht das Interessanteste ist für uns, das Modell der Hochstaplerei nämlich, das tritt dann im Essay ein bisschen zurück hinter anderen Fragen, die auf der Bühne nicht so leicht zu bearbeiten waren.
Es ist jetzt so eine Art weitgeschwungener, assoziativer Essay, würde ich es mal nennen. Da gleiten Sie durch Leben, Werk, Aspekte, auch die vielen kritischen, die man inzwischen mit Karl May verbindet. Sie, Herr Nergis, hatten, wie ich schon weiß, gar nichts mit Karl May am Hut, bis Sie Enis Maci angefixt hat sozusagen. Wie kam das denn?
Ja, genau, das war, ich glaube, das war im Jahr 2016 im Winter, als Enis im Zug saß nach Gelsenkirchen und dort die DB Mobil in den Händen hielt. Und da gab es ein Feature über den damals neuesten Winnetou-Remake, den RTL gemacht hat. Und Enis hat mir ein Foto geschickt von der Reportage über Wotan Wilke Möhring und hat mir dann von dem Film erzählt und natürlich auch von dem Autor Karl May. Und wir hatten beide so eine ungefähre Ahnung, wer dieser Mensch ist, wer dieser auch worum es in diesen Büchern geht, aber weder Enis noch ich sind damit aufgewachsen oder haben auch wirklich intensive Berührungspunkte damit gehabt. Und da hat sich eigentlich dann so diese Frage, so die erste Frage entwickelt, wer war dieser Mensch und was steckt in Werk und Leben, das immer noch so fasziniert? Und was hat das eigentlich mit uns zu tun heute? Das waren so die anfänglichen Fragen, denen wir uns gestellt haben. Und aus diesen Fragen hat sich dann eigentlich noch ziemlich schnell eine weitere entwickelt, beziehungsweise eine Recherche darüber entstanden, ein anderer zu werden. Eine Recherche übers Geschichten erzählen um jeden Preis. Recherche über Freundschaft, die auch vor allem der Essay verhandelt.
Alles Show, alles wahr. Das ist das Motto des Stücks. Und so könnte man auch die Biografie von Karl May ja überschreiben. Riesenspektakel, aber alles nur Fake, nur Literatur im Grunde. Aber für ihn war es Realität. Er hat behauptet, ich bin Old Shatterhand, ich bin Kara Benemsi. Alles stimmt. Ist alles so gewesen. Und ja, dieses unglaublich dreiste Hochstaplertum. Das ist jetzt wirklich, glaube ich, das größte Leitmotiv im Buch. Warum hat Sie das so getriggert, Frau Maci, so fasziniert?
Also wir leben ja alle in einer Zeit, in der das Verkaufen einer Geschichte und auch das Glauben einer Geschichte, das Glauben des eigenen Lebens eigentlich primat ist. Und May fängt damit von Anfang an, weil er eben sein biografisches Leben sehr schnell verlässt und in dem Moment, in dem er das erste Mal einen längeren Gefängnisaufenthalt aufgrund verschiedener Betrügereien und Hochstapeleien absitzen muss, da fängt er eben an zu schreiben und stellt fest, das zieht. Und er schreibt eigentlich um sein Leben. Und damit hat er auch nicht aufgehört, als er der erfolgreiche Massenentertainer war, den man so kennt. Und das ist natürlich faszinierend.
Und Sie verweisen in dem Zusammenhang sogar auf Anna the Rockin alias Anna Delvey, die Hochstaplerin, die in den USA die High Society um Millionen geprellt hat. Ist eine super Netflix-Serie geworden. Da sehen Sie Parallelen, ne?
Ja, da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Auch sie bewegt sich aus einer Welt heraus, in der sie, wie sie sich sieht, eigentlich gar nicht existiert. In diesem Fall ein Vorort von Aachen, also eigentlich nicht ganz so schlimm wie die Bedingungen, unter denen Mai aufwuchs. Und findet eigentlich erst zu sich selbst, möchte man meinen. Und sie selbst ist also immer ein fiktives Selbst in New York, wo sie sich so tief in Lügen verstrickt, dass man meint, es würde zu ihrem Fall führen. Und eigentlich ist natürlich ihr eigentlicher Triumph, dass genau diese Geschichte verfilmt wurde. Also sie gewinnt wie Mai eigentlich.
Eine Textlinie in Ihrem Buch hat mich besonders fasziniert. Da zitieren Sie nämlich mehrfach und ausführlich Francis Ford Coppola aus der Pressekonferenz, die der Regisseur 1979 anlässlich der Premiere von Apocalypse Now in Cannes gegeben hat. Was, Herr Nergis, ist das für eine Spur zu Karl May?
Ja, also in dieser Pressekonferenz, die er dort gehalten hat, spricht Coppola eigentlich über die Zukunft des Kinos. Ende der 70er Jahre spricht er darüber, dass das Kino elektronisch sein wird. Und eine Parallele, die wir zu Mai gesehen haben, ist, dass in diesen Texten, die Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben worden sind, Mai, wo der Film eigentlich noch nicht wirklich begründet war als Kunstform, Mai es geschafft hat, als eine der literarischen Techniken, die ich, muss ich auch zugeben, bewundere, in seinen starken Momenten, eine wirklich fast cinematoskopische, filmische Landschaftsbeschreibung herstellt und wirklich produziert. Also diese Frage, wie verändern sich mit künstlerischen Techniken bei Mai Landschaftsbeschreibung innerhalb seiner epischen Werke, und bei Coppola dieselbe Frage, aber mit den Produktionsmitteln der Kamera. Und diese Verschiebung und gleichzeitig Parallelitäten in der im Nachdenken darüber, wie sich unsere Mittel verändern, um Geschichten zu erzählen, hat uns bei Coppola und May sehr interessiert.
Genau, und gleichzeitig gibt es eben auch noch so eine unwahrscheinliche inhaltliche Spur, nämlich ist Coppola ja auf dieser Pressekonferenz, um über Apocalypse Now zu sprechen, also jenen epischen Film, der vom Vietnamkrieg handelt. Und der Hauptdarsteller der Winnetou-Filme, Pierre Brice, der hat selbst als junger Mann im Indochina-Krieg gedient, also im ersten Dekolonisierungskrieg des 20. Jahrhunderts, wo Frankreich um seine Kolonien in Südostasien kämpft, hauptsächlich in Vietnam. Naja, und das ist natürlich eine absolut irre Parallele, die auch davon handelt, wie die Gewalt und die Kunst irgendwie zusammenhängen.
Ich habe noch nie davon gelesen, verdanke ich wirklich jetzt Ihnen und Ihrem Buch, das mit Pierre Brice. Ich als Kind habe immer nur Winnetou, Pierre Brice, wunderbar auf diesen Verfilmungen gesehen. Ich selber fand nun auch interessant, was Sie wiederum nicht so interessant fanden, nämlich die doch ja breite, jüngere Debatte um Karl May, dass er ja im Grunde gar nicht mehr geht, seinen Umgang mit den Indigenen, die edlen Apachen, die fiesen Comanchen von den Balkan und den afrikanischen Völkern ganz zu schweigen. Also sein weißes Herrenmenschentum auch. Ich meine, ich habe als Kind diese Romane arglos geliebt. Würde sie jetzt echt 12- bis 14-Jährigen höchstens mit einer schärfsten Triggerwarnung in die Hand geben? Ich meine, Sie, Frau Manches-Energis, gehen da ganz entspannt mit um. Rassismus, Kolonialismus, kulturelle Aneignung, ach was soll's. Ist doch eh klar, Frau Manches?
Also es ist klar, ja. Wir gehen natürlich davon aus, dass die Leserin uns dabei folgen kann, dass der Blick irgendwie neugierig und trotzdem kritisch ist oder vielleicht kritisch und trotzdem neugierig. Wir sind nicht wirklich daran interessiert gewesen, eine 150-seitige Kritik zu schreiben, denn dafür sind zu viele andere Aspekte an diesem Typ zu interessant. Natürlich würde ich das jetzt auch nicht als allererste Wahl irgendwelchen 12-Jährigen empfehlen, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht darüber sprechen können.
Wie das war, du hast bei Ihnen, Herr Nergis, als Sie das erste Mal Karl May gelesen haben, haben Sie wahrscheinlich auch gedacht, ja, um Gottes Willen.
Ja, gleichzeitig um Gottes Willen und gleichzeitig wahnsinnig neugierig. Also ich bin weder aus einer ablehnenden oder auch aus einer zusprechenden Haltung, sondern wirklich aus einer neugierigen Haltung da reingegangen und auch mit einer Form von kritischer Intimität. Also wie kann ich einem Gegenstand, einem Werk mich nähern, das mir einerseits wahnsinnig fremd ist und doch so nah, weil es mich permanent umgibt. Also ich stand zu Beginn dieser Recherche, wie Enes ja auch, oder wir standen vor einem, ich würde sagen, Universum deutscher Kulturgeschichte, das wirklich mir fremd war. Ja, und wir kannten diese Geschichten ja dann auch wirklich nur eigentlich aus diesen Debatten darüber, ob sie zeitgemäß sind, also die Geschichten oder eben nicht. Und komischerweise steht dann plötzlich Karl May im 21. Jahrhundert für etwas wie Meinungsfreiheit oder für die Verteidigung einer vergangenen nostalgischen
Ministerpräsident Herr Söder, ich lasse mir meinen Karl May nicht nehmen und so, ne?
Eben. Und das ist doch interessant, dass plötzlich ein Kleinkrimineller, ein Trickbetrüger, ein Hochstapler, der log, um zu überleben, plötzlich zum Symbol eines Kulturkampfes wird. Die Frage berührt, was man überhaupt noch sagen darf. Jemand, der permanent gelogen hat in seinem Leben und in seinem Werk. Ja. Das ist doch interessant.
Auf jeden Fall. Es gibt auf der Bühne, glaube ich, auch Musik und jetzt auch im Buch. Ne? Man kann mit QR-Code abrufen. Was ist denn da zu hören, Frau Matschi?
Parallel zum Buch ist auch das Album Mount Ararat von Max Weber erschienen. Und das sind Weiterentwicklung der Musik, die man auch im Stück hört, so vielleicht wie der Essay auch eine Weiterentwicklung der Fragen ist, die wir uns im Stück stellen. Und die Tracks aus diesem Album, die kann man anhören.
Also auch für die Ohren ist Karl May, so heißt das Stück. Und jetzt das Buch von Enes Maci und Nergis Maslum bei Suhrkamp erschienen mit 200 Seiten für 18 Euro. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Maci, Herr Nergis hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.